Und ich habe gerade nur gehört, Loki, 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 Loki.
Hell yeah! Hell no!
Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hell Yeah, Hell No. Ich sitze hier heute mit Steffi.
Hallo.
Und mit Aurelia.
Hi.
Und ich bin Katharina, ich sage auch nochmal Hallo. Und wir reden heute über Charakterentwicklung in Filmen, TV-Serien, Games oder wie auch immer. Die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ist, was ist Charakterentwicklung und woran bemerkt man sie auch? Habt ihr vielleicht irgendwie ein Beispiel, wo ihr sagt, dass das da besonders gut gelungen ist? Ist, wie gesagt, egal, ob ein Film oder ein Buch oder was ich nicht, eine Serie.
Ja, also springe ich einfach rein.
Spring rein, ja.
Wir müssen ja irgendwie anfangen. Ich finde es tatsächlich immer ganz cool, also so diese Charakterentwicklung ist ja im Grunde einfach nur, dass eine Figur auch glaubwürdig ist. Und das wird halt immer dann für mich richtig geil, wenn eine Figur irgendwie sich, oder mein Bild von einer Figur sich ändert. Und das kann einmal sein, dass die Figur sich selber verändert oder dass einfach nur die Darstellung der Figur sich verändert. Und richtig geil fand ich das damals, weiß nicht, ob ihr das, wahrscheinlich habt ihr es gelesen, die Gilde der schwarzen Magier von Trudy Canavan.
Ich selber habe es nicht gelesen, aber ich habe eine Freundin, die ein unglaublicher Fan dieser Serie ist.
Kann es auch nur empfehlen. Also. Das ist, also die Autorin hat noch eine andere Trilogie in einer anderen Welt geschrieben. Die fand ich mies, aber alles, was in Kyralia spielt, das ist geil. Und da war es so, dass du dass die ganze Zeit Akarin tritt als so eine ganz düstere Figur auf und dann wandelt sich das Bild, das du als Leser von dieser Figur hast, so im zweiten, dritten Band komplett. Und das ist halt richtig cool, weil die plötzlich extrem an Tiefe gewinnt. Das ist für mich halt auch tatsächlich so ein Beispiel, was du alles mit Character Development, mit gut gemachtem Character Development rausholen kannst.
Ja, so einen ähnlichen Moment hatte ich tatsächlich auch mal bei Game of Thrones, aber das kann ich später mal näher erläutern. Was, Steffi, ist mit dir? Hast du irgendein Beispiel?
Muss es denn gleich ein gutes sein?
Vielleicht hast du auch ein schlechtes Beispiel, das kann ja auch sein. Das gibt es ja auch leider sehr oft.
Ja, leider, leider. Also das wäre tatsächlich bei mir der Roman einer Self-Publisherin, Halo Summer heißt die Dame. Und die hat geschrieben Rabenschwärze. Ich war von der Idee grundsätzlich sehr begeistert, dass es verschiedene Parallelwelten gibt, die irgendwie miteinander verwoben sind. Und da ist dieses eine Mädchen, das entführt wird in ihrer Kindheit und dann die ganze Zeit versucht zurückzukommen. Der Grundkonflikt ist ja interessant, aber das Problem ist, die ganze Zeit, ja, macht sie nichts anderes, als durch ihre eigene Geschichte zu stolpern. Ja, also sie macht nichts selber, alle anderen agieren mehr als sie selber, sie lernt auch nicht dazu. Sie trifft eine idiotische Entscheidung nach der anderen und lernt nicht dazu. Du siehst nicht, dass sie irgendwie einen Fortschritt für sich geistig macht, situativ sowieso gar nicht. Ja, und man stolpert vom Anfang zum Ende und fragt sich dann, wozu habe ich hier gesessen? Ein bisschen gestohlene Lesezeit eigentlich, wenn man es ganz hart formulieren wollte. Ich meine, wenn ich schon einige Zeit investiere mit verschiedenen Charakteren, ne, so aus einer Welt, dann möchte ich ja auch irgendwie etwas für mich selber daraus ziehen können. Und wenn ich da für mich herausziehen muss, dass fast schon Nichtstun mich auch weiterbringt, dass keine Notwendigkeit besteht für den Fortlauf einer Geschichte, für Bewegung, dass ich mich verändere, dann ist das aber auch ein Signal, was ich persönlich einfach nicht mag und nicht gut finde. Sagen wir es mal so, wäre das Buch wenigstens dann noch mega herausragend geschrieben, dann hätte ich es dem vielleicht verziehen, aber so Zeit verloren. Sorry.
Weil du das gesagt hast, mit so sozusagen verschwendete Zeit mit diesem Buch, weil es halt irgendwie ganz komisch war vom Character Development her. Das so ein Moment hatte ich, als Dishonored 2 jetzt rausgekommen ist. Ich habe den ersten Teil extrem geliebt und auch für die Figuren und die Konstellationen sehr geliebt. Und dann kam der zweite Teil und ich saß dann da, es hat Spaß gemacht und dann kam aber so diese Story, ich dachte, hä? Es hätte sich extrem viel so von der Entwicklung der Figuren tun müssen, damit die zu dem Schluss kommen, zu dem sie kommen. Und es passiert einfach von der Handlung her nichts. War auch so ein Moment, wo ich so, was soll ich jetzt von diesen Figuren halten? Warum? Oh. Ist halt so awkward dann. Also.
Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich selber bin jemand, der nicht unterscheidet zwischen dem Charakter und dem Plot sozusagen. Ne? Also ich finde, der Plot ergibt sich aus dem Charakter eigentlich, mehr oder weniger. Weil so wie die Person halt irgendwie ist und wozu sie sich halt entscheidet, das beeinflusst ja die Konsequenzen und damit halt auch den Plot. Und im besten Fall ist es ja so, wenn halt es Konsequenzen gibt, also negative Konsequenzen, es passiert irgendwas Fürchterliches, verändert sich ein Mensch ja normalerweise. Also auch im realen Leben. Das ist ja jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, ich sag mal, man hat einen schweren Unfall und danach läuft man immer noch sorglos durch die Weltgeschichte. Das beeinflusst einen ja schon irgendwie. Deswegen finde ich, ist eigentlich so Charakterentwicklung der Haupttreiber von jeder Geschichte. Aber ich weiß genau, was ihr beide meint, diese Stagnation quasi. Ne? Also ich glaube, es gibt auch Bücher oder Filme oder so, die ja auch gerade damit spielen, dass Leute so ein bisschen verbohrt sind, vielleicht auch ignorant oder so und sich auch einfach nicht verändern wollen. Ich finde es halt immer dann problematisch, wenn in der Handlung etwas, also wirklich so ein krasses Ereignis oder sowas oder irgendwie es geht um die Rettung der Welt oder so, das Thema ist. Das ist so groß, dass es einfach jemanden verändern müsste, gefühlt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich denke schon. Ja.
Ja. Ich weiß sehr gut, was du meinst. Ja, ich habe jetzt gerade so einen. Ich sag's die ganze Zeit. Moment. Weil ich. Also, Beispiel, weil ich es jetzt gerade halt gespielt habe: Mass Effect Andromeda. Da war es jetzt eben auch so: Weltrettung oder vielmehr. Sternsystemrettung und sowas, Menschheitsrettung und sowas. Aber die Hauptfigur Ryder verändert sich halt psychologisch irgendwie gar nicht. Und du denkst so, warum? Du müsstest gerade eigentlich durch die Hölle gegangen sein und es kratzt dich nicht. Mhm. Aber das ist halt wieder Videospielstyle.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Videospiele haben auch echt das größte Problem, wenn es um so offene Narrativen geht. Ne? Also ich meine, ich kenne jetzt Mass Effect Andromeda nicht, aber halt die Original drei Teile. Und da ist es halt auch immer so, dass du zwar irgendwie auch Dialogoptionen hast und immer so bestimmte Charakterentwicklung so angedeutet wird, ne, im Sinne von Figur XY steht in der Ecke und lässt den Kopf hängen und dann kannst du sie ansprechen, ne, oder man wird irgendwie darauf angesprochen, dass man ja gerade eine total taffe Entscheidung treffen musste. Und dann findet diese Dialogszene statt und im nächsten Moment ist aber alles wieder Business as usual. Wir laufen wieder alle mit unseren Knarren irgendwo ins Kriegsgebiet. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas.
Wobei ich jetzt sagen muss, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich glaube, es kann auch unter Umständen mal positiv sein, dass sich eine Figur zu wenig entwickelt quasi. Das kommt so ein bisschen auf dieses Muster an, was im Endeffekt dahinter steht. Ja, also jetzt Supernatural zum Beispiel. Ich liebe Supernatural. Aber ganz ehrlich, gerade die beiden Hauptfiguren beispielsweise, Sam und Dean, klar haben die sich schon in gewisser Weise ein bisschen verändert, aber nicht so, wie es total realistisch wäre für das, was die beiden eigentlich alles so durchlebt haben. Und es gibt halt, weiß ich nicht, so gewisse Dinge, aber auch, da würden die Fans den Machern aufs Dach steigen, wenn sich das zu sehr verändern würde. Und in dem Moment auf Logik. Dean zum Beispiel hat diesen Tick, dass er total gerne ungesunde Sachen isst. So. Und ich glaube, wenn das plötzlich wegfällt, dass er irgendwie so Kuchen oder Burger oder was auch immer, das wäre etwas, was verloren ginge. Da wäre so ein Charme. Das ist etwas, was die Leute immer gerne sehen. Genau, also da wiederholt sich das. Ich glaube, das wird da ernsthaft gebraucht. Na, und in diesem Falle ist es tatsächlich, glaube ich, eines der wenigen Male, wo es funktioniert, wo es gut ist, dass sich ein Charakter nicht so wahnsinnig viel entwickelt. Ja, wie es sonst vielleicht in anderen Geschichten, die wegen ihres Realismus total hochgelobt würden, vielleicht der Fall ist.
Ja, ich stimme dir auch grundsätzlich zu. Also, ich weiß, was du meinst. Der Punkt ist allerdings, bei Supernatural liegt es dran, dass das Ding halt einfach ausgeschlachtet wird bis zum Gehtnichtmehr und die Figurendynamik muss bleiben. Und dafür brauchst du nun mal die Figuren, die sind, wie sie in Staffel, sagen wir, 3 waren. Und seitdem sich nicht großartig geändert haben. Deswegen werden auch alle Probleme, wenn die mal wieder sterben und komisch sind oder irgendwie was weiß ich, was die alles inzwischen angestellt haben. Aber die werden ja auch ganz schnell innerhalb von einer halben Staffel wieder geheilt immer. Und das kommt halt daher, damit du diese Dynamik behalten kannst, damit sie halt Idiot und Asbert und was weiß ich, was sie sich immer an den Kopf werfen, halt immer weiter so also sagen können, ohne dass es awkward wird.
Halt, Realismus in diesem Falle kontraproduktiv wäre, weil der finanzielle Gewinn aus Realismus in diesem Falle zu gering wäre für das, was man da noch alles aufrechterhalten will.
Aber mir fällt dann eigentlich nur die Frage ein, die habe ich mir selber ehrlich gesagt aber so auch noch nie gestellt, könnte es auch einfach stellenweise zu viel Charakterentwicklung geben? Also ich sag mal so, ein Beispiel, was mir jetzt dazu in den Sinn kommt, ist, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, diese Buchreihe von Sarah J. Maas, Throne of Glass.
Oh Gott.
Angefangen, ich habe es nach 50 Seiten abgebrochen.
Ich habe es tatsächlich durchgezogen bis zum aktuellsten Band, aber
Go, Rina, go!
Da ist es halt so, und das finde ich halt sehr interessant, weil das auch auf YouTube oder so, wenn man sich dann Booktuber mal anguckt und so, auch alle sagen, dass sie mittlerweile so ein bisschen skeptisch sind, wohin sich diese Serie entwickelt hat, weil da halt wirklich diese, also vor allen Dingen die Protagonistin, so krass verändert wird im Laufe eines einzigen Buches zum Teil auch, dass du sie am Ende gar nicht mehr wiedererkennst. Also es gab zum Beispiel einen Band, ich glaube, es war der Wechsel vom dritten auf den vierten. Da gab es auch von der Story her so einen Moment, wo sie dann sozusagen ihr Schicksal angenommen hat und eingesehen hat, dass sie eigentlich jemand vollkommen anderes ist. So, und dann beginnst du mit dem nächsten Buch. Und dann liest sie sich aber auch, als wäre sie eine komplett andere Person. Das war echt komisch. Also, ne, weil dann würde ich halt denken, du hast ja trotzdem bestimmte, wie du das eben meintest, ne, mit dem Kuchen und so weiter, trotzdem ja bestimmte Eigenschaften, die dich ausmachen. Auch wenn dir was Schlimmes passiert ist oder du einen Auftrag bekommen hast oder wie auch immer. Aber diese Kleinigkeiten, ob du, wie gesagt, gerne Kuchen isst oder ob du total auf eine bestimmte Sorte Blumen abfährst, sage ich jetzt mal. Ne? Das macht ja einen Menschen bzw. eine Figur ja auch aus. Kann man das sonst auch wirklich zu viel weiterentwickeln? Also, ne, dass man sagt, so, okay, nein, diejenige oder derjenige hat jetzt eine Mission und deswegen ist der jetzt vollkommen anders. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also, ich wüsste jetzt nicht, wo es mir sonst nochmal aufgefallen wäre, aber.
Mir wird gerade ein Beispiel fürs Gegenteil einfallen, sozusagen, wo das, also, weil ich denke schon, dass eine gute Figurenentwicklung sozusagen, auch im Sinne von ich kreiere eine Figur, aufgehen kann, ohne dass du sie charakterlich extrem veränderst. Also ein Beispiel, ich liebe Peaky Blinders. Ja.
Ich weiß nicht, wie lange diese Serie schon auf meiner Watchlist von Netflix ist.
Guck sie! Sie ist wundervoll. Nein, also es ist für die, die es nicht kennen, das ist eine BBC-Serie, spielt in Birmingham in den 1920ern und geht um eine Gangsterbande, die Peaky Blinders, und ihren Anführer Tommy Shelby. Und der Punkt ist halt, die ist vor allem sozusagen, ich sag jetzt mal künstlerisch relativ interessant, weil sie halt einfach in den Bildern sehr, sehr schön aussieht. Und das Interessante ist, rein charakterlich ändert sich Tommy Shelby so in den ersten beiden Staffeln herzlich wenig. Das ist so der Anti-Held und Protagonist. Der ändert sich relativ wenig, aber die Figur funktioniert auch deswegen sehr, sehr gut, weil eben er sich zwar nicht charakterlich verändert, aber es werden dem Zuschauer immer wieder andere Seiten von ihm auch mit präsentiert. Zum Beispiel in der ersten Staffel wird nach und nach relativ prominent ausdiskutiert, dass er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und davon ein Trauma davon getragen hat. Das dauert aber ein paar Folgen, bis du das überhaupt gezeigt bekommst, dass er diese Seite hat oder dass er diese, ja, auch ich sag mal, verletzlichere und problembehaftetere Seite hat, obwohl er ansonsten sich, ja, halt der kühle Gangster so ein bisschen noch klischeehaft gibt. Das ist auch, ich meine, das funktioniert halt trotzdem, obwohl er sich eigentlich nicht verändert. Das wird nur eine andere Seite.
Also ist er eher so ein Typ Anti-Held? Oder? Okay.
Ja, sowas von. dass der als Held funktioniert, geht auch nur, weil der Bösewicht vom Dienst, der dann sein Gegenspieler ist, der Polizist, weil der dann eben als
Oha,
noch
okay.
ekliger zum Teil
Vielleicht
dargestellt
sollte ich
wird.
das doch wirklich mal schauen.
Guck's, es ist gut. Ich
Ja,
liebe es.
ich
Ich guck's
frage
jetzt
mich auch
zum dritten
gerade, weil
Mal gerade.
ich sag mal so, das klassische Thema, was man ja eigentlich einmal beackern muss, wenn es um Charakterentwicklung geht, ist ja die Heldenreise, die ja an sich schon ein sehr vorgefertigtes Muster irgendwie hergibt. Ich frage mich gerade, ob nicht sozusagen, was du gerade beschrieben hast, Aurelia, so Anti-Helden oder auch Antagonisten, dass sich damit Charakterentwicklung fast interessanter erzählen lässt, ne? Weil du halt sagst, du beleuchtest halt so diese anderen Seiten und du lernst eher eine ganzheitliche Figur besser kennen, als dass wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kataklysmus auftaucht oder irgendeine Weltrettungsmission, ne? Die denjenigen dann sozusagen, ne, von wegen Luke Skywalker, der halt seine Ausbildung zum Jedi machen muss und so. Das ist ja so diese klassische Heldenreise. Ey, Frodo, ja, der gut,
Ja,
der
oder
ist.
Frodo.
Würdest du den als Helden?
Ja, der eine Mega-Heldenreise, weil, mein, wenn du jetzt mal so ganz formelhaft dran gehst, er verlässt sein gemütliches Zuhause, zieht los, um so die Welt zu retten, rettet die Welt, das Ergebnis ist ein anderes, als er erwartet hatte, und dann merkt er, ja, scheiße, er kann
Ja,
nicht mehr
stimmt
in
auch
das Leben
wieder.
zurück, was er vorher hatte. Also so würde ich jetzt die klassische Heldenreise
Ja, das
definieren, und das
stimmt.
passt bei
Ja,
Frodo
man,
perfekt.
ich habe jetzt, glaube ich, wahrscheinlich einfach dadurch, dass Frodo einfach aussieht wie Frodo und einfach ein Hobbit ist,
Ja.
denkt man, ne, also man denkt ja dann eher so an
Ja.
Helden, denkt man so an Aragorn, wenn man beim Herr der Ringe irgendwie ist, wenn überhaupt. Ja, was
Ja.
stimmt. Ja, ich kann.
Ja, wobei eben halt Frodo auf dieses, ich sag jetzt mal, Plot-Schablone halt besser passt. Aber es stimmt schon, rein von wegen des Attribut Held, das passt eher zu Aragorn zum Beispiel. Also, oder Legolas oder jedem anderen außer
Wobei ich ja
Frodo.
sagen muss, ich bin eigentlich, wenn es um die Gefährten geht, mein größter Favorit ist immer noch Samwise Gamgee. Den würde ich mit nach Hause nehmen, wenn ich könnte. Aber
Ja!
einfach, weil er so herzlich treu doof ist zum Teil.
Ja! Er
Und
ist
ohne ihn wäre
wundervoll, er
das
ist zahm.
Ganze ganz Mittelerde verloren, sind wir ehrlich.
Machen wir uns nichts vor, ohne ihn
Ja, ich
wäre
glaube, das ist
Frodo
auch
relativ
eine
bald
der
tot.
schönsten Bromance-Geschichten, die je im Kino liefen. Nee, aber ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, also vielleicht ist es auch eher so eine, dass man sich jetzt mehr so auf Anti-Helden konzentriert. Ne? Vielleicht ist das auch eher so eine Entwicklung, weil die Heldenreise einfach schon so verdammt oft ja irgendwie durch Kinofilme und weiß ich nicht was irgendwie so durchexerziert wurde. Ne? Vielleicht hat man sich auch so ein bisschen dran satt gesehen.
Ich überlege gerade, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber kann ein Anti-Held nicht eine, quasi doch in großen Teilen eine Heldenreise vom Prinzip der Struktur durchmachen? Weil für mich ist ein Anti-Held eine normale Person, die einfach nur andere Startbedingungen hat als der klassische Held. Ja,
Ja, der sich
genau.
anders benimmt vor allem. Aber ich denke, also mir wird jetzt auch kein Beispiel einfallen, aber ich nehme mal an, weil, also die Heldenreise ist ja nur sozusagen eine Handlungsstruktur im Grunde und sagt ja noch
Ja,
nichts über den
genau.
Charakter einer Figur aus. Aber mir wird jetzt auch kein Beispiel für einen Anti-Helden mit Heldenreise einfallen, tatsächlich. Aber wahrscheinlich, wenn du tief genug im so im Dark Fantasy. Ja, nee, aber ich habe gerade überlegt, Witcher 3, das würde, wäre auch mehr sozusagen eine Quest. Aber ich glaube, da. Das ist auch, diese Plot-Schablonen sind relativ. Da können wir uns wahrscheinlich ewig drin verlieren. Ja,
Ich versuche auch
ist doch
gerade
so.
irgendwie darüber nachzudenken, ob mir irgendwie eine Serie einfällt. Ich gucke allerdings tatsächlich selten Serien oder sowas, wo ein Anti-Held so der Protagonist ist. Also ich sag jetzt mal, wenn wir bei Serien sind, sowas wie Breaking Bad oder sowas, ne? Das ist ja so der klassische Anti-Held eigentlich. In meinem Kopf zumindest.
Ja. Das ist halt auch, oder die Anti-Helden sind ja oft immer so dieselben Typen. Du hast halt ganz oft irgendwelche Gangster oder Kriminelle oder sowas. Also, oder Leute, die sich zumindest in juristischen Grauzonen bewegen. Das sind dann halt oft die, dann auch die Anti-Helden hergeben. Mein, ist halt oft so derselbe Typ. Wobei ich tatsächlich auch finde, dass jetzt einmal natürlich Anti-Helden, aber auch gerade so die Bösewichte. Ein guter, wenn Autor oder wer auch immer sozusagen eine Geschichte für welches Medium auch immer schreibt, einen guten, überzeugenden Bösewicht hinkriegt, dann hat das so meinen vollen Respekt, weil das ist, finde ich, immer so eine Königsdisziplin, an der sich auch mit zeigt, wie gut das Storytelling des ganzen Dings ist. Oder wie schlecht.
Das stimmt, ja, aber Antagonisten sind meistens noch schablonenhafter als die Protagonisten, ne?
Man bekommt halt oftmals das Gefühl, dass, finde ich, halt die Autoren irgendwie sich mega Steckbrief für den Protagonisten gebaut haben, mit allen Sachen, und beim Antagonisten halt irgendwie dann so, ja, ist halt böse. Ich gehe da jetzt nicht weiter in die Tiefe. Ne? Also, dass da halt nicht weitergegraben wird, obwohl das eine Person ist, die genauso Träume, Ziele, Hoffnungen, Ängste hat, wie alle anderen auch.
Ja.
Ja, das stimmt, das gibt es tatsächlich immer noch ziemlich oft. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, vor allem natürlich in so Genres wie halt der Science Fiction und der Fantasy, jetzt mal völlig unabhängig von dem Medium, in dem das erzählt wird, ne? Aber da muss es ja immer das eine Übel geben, bei dem auch keiner hinterher trauert, wenn es nicht mehr da ist, ne?
Ja, ach Gott, das ist immer so. Warum sollte ich euch jetzt böse finden? Also, ist aber auch, ja, ich finde tatsächlich High Fantasy kann ich sowas ganz gut noch verzeihen, auch wenn die mieses Character Development hinlegen, weil ich denke mir immer so, es ist scheiße, was, also es ist langweilig, was ihr hier gerade macht, aber immerhin habt ihr eine coole Welt und immerhin hat das dann halt dafür dieses Fabelhafte, also wirst du dieses Formelhafte, der gute Ritter, der mit seinen Freunden gegen ein uraltes Böse antritt, also da sind dann halt irgendwie dann hübsche Motive drin und dann für die kann ich drüber hinwegsehen, dass die Figuren halt die Tiefe eines Wasserglases haben.
Das hast du sehr schön gesagt.
Ja, ist doch so.
Die Tiefe eines Wasserglases, die muss ich mir merken, auf jeden Fall.
Übrigens, darf ich mal mein Beispiel für das sehr schlimmste gerne. Character Development ever nennen?
Du meinst Thor. Das von Marvel aus den Filmen, der Typ, oder was?
Genau. Der ist langweilig wie blöd und ich verstehe nach wie vor nicht, wie es um diese Figur Geschichten geben kann. So, weil der halt auch ganz schlecht entwickelt wird. Beziehungsweise, mein, im Vergleich dazu, der muss ja auch mit Loki konkurrieren, was das Character Development angeht, und verliert da halt auf ganzer Linie. Wollte das nur gerade bei dem Thema, damit
und ich habe gerade nur gehört, Loki.
Ja, ja, genau. Und Tom Hiddleston.
Wobei ja eigentlich, also okay, und dafür da dürft ihr mich gerne steinigen, aber ich finde auch, Loki hat kein wirkliches Character Development in diesem Film, ne? Also.
Nein, der gewinnt halt auch,
ja,
weil
Thor so
langweilig
ist. Ja, aber man würde ja irgendwie meinen,
ist
dass das, was mit ihm passiert, dass auch ihn das irgendwie beeinflussen würde. Ich weiß gar nicht, war das in dem letzten Thor-Film oder so, wo die zwei doch auch am Ende zusammenarbeiten mussten und dann so eine total epische Szene kam und du dachtest so, ja, vielleicht sieht Loki ja doch einen Bruder in ihm und so, ne? Und dann, haha, nee, ich hab dich doch nur verarscht. Also da habe ich ehrlich gesagt im Kino gesessen und gedacht, die veräppeln mich jetzt. Also, ne, dieses, aber das ist eh etwas, was ich nicht machen kann.
Das ist halt eh so ein bisschen, unter den Blinden ist immer der einäugige König. Es ist genauso wie dann immer bei Videospielen gerne so das Storytelling, meistens geht's dann ja um die Figuren von Mass Effect oder Dragon Age gelobt wird. Klar, es ist gut für ein Videospiel oder es ist gut vor allem für so die großen AAA-Titel, aber mein Gott.
Ja, wobei gerade auch Mass Effect bei dem Ende, ich sag mal so, es gibt so bestimmte, und ich kann das gar nicht mal so genau benennen, woran das liegt, aber das ist so wie halt bei dem Beispiel von Loki, wo dir dann so eine Entwicklung vorgegaukelt wird, ne? Dieses so die Beziehung zwischen den beiden Brüdern entwickelt sich irgendwie und dann halt gesagt wird so, haha, war alles nur gelogen. Das sind so Momente, in denen ich mich wahnsinnig betrogen fühle, ehrlich gesagt. Und Mass Effect hatte auch so ein Ende, wo du dann halt irgendwie den epischsten Kampf aller Zeiten im Weltall ausführen sollst. Sämtliche Nationen, Rassen oder was auch immer vereinigst da an Aliens, die da so rumspringen. Und am Ende ist es so, ja, du kannst jetzt das, das oder das machen, aber du stirbst sowieso. So, ja, toll. Danke. So, all dieses Investment an Zeit und Liebe für eine Figur, für nichts.
Oh. Ja. Ich hatte so einen Moment mit Dragon Age Inquisition am Ende der Solace-Romanze. Aber ich hatte auch so ein Gefühl, so, are you fucking kidding me? So, oh, warum? Das ist dann auch so. So ein, ja, Betrogen-Gefühl halt.
Ja. ich will das nicht.
Genau, ich möchte das nicht.
Ich weiß aber halt auch nicht, vielleicht hat Steffi da auch irgendwie noch ein Beispiel oder so, kann das besser benennen, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das auch viel mit Charakterentwicklung zu tun hat oder wenn dann halt irgendwie einem diese Entwicklung vorgegaukelt wird und dann aber eigentlich, nö, hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. So. Also weil du hattest ja, Steffi, auch am Anfang dieses Beispiel mit der Geschichte, wo ja irgendwie so die Protagonistin auch alles einfach so hinnimmt. So.
Ja, das wurde einem da aber auch nicht vorgegaukelt. Also die war so stumpf. Ja, und die bringen sich gerade gegenseitig um und ach, die wollen mich schon wieder entführen. Ach, ich sollte da jetzt nicht hingehen. Ich gehe hin. Oh, okay, das war nicht gut. Ich mach's nochmal. Und am Ende bin ich wieder zu Hause oder irgendwas. Keine Ahnung.
Es klingt aber wie Bella Swan.
Ja, es hatte was davon. So eine absolute, so wirklich, du könntest auch ein Möbelstück sein. Der Unterschied wäre der nicht vorhanden. Also.
Ich sehe schon, das Buch hat dich sehr geärgert.
Ja, es hat mich sehr geärgert. Also, ich war selten so enttäuscht und ich habe es wirklich versucht, vor allen Dingen. Na, man versucht es ja noch. Na, was du sagtest, so man beißt sich da durch und dann schwant einem irgendwann, es war alles umsonst. Mhm. Dafür habe ich mich jetzt hier durchgequält.
Ja, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Mich persönlich, das ist auch total Geschmackssache, gebe ich zu, aber für mich ist halt so Stagnation in der Geschichte und auch in den Figuren, ja, das kann Absicht sein, ne, aus Erzählsicht, aber mich persönlich frustriert das ja so über die Maßen, ne? Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber
ja, es kann halt ganz schnell die Geschwindigkeit rausnehmen.
Ja, das ist halt einfach stinklangweilig wie bei Thor, wie du schon sagtest.
Ja.
Weil ich glaube, das prominenteste Beispiel, was mir einfällt, war, und ich hasse mich dafür, dass ich das gerade sage, ist 1984, das Buch von George Orwell. Ne? Das angefangen zu lesen, weil ich dachte so, da muss ja irgendwas dahinter stecken, dass dieses Buch einfach einen Ruf hat, ja, fange an zu lesen und auch die ganzen Gedanken, die da so drinstecken, was totalitäre Regimes und so angeht, ist auch alles total faszinierend. Aber die Geschichte an sich las sich für mich einfach ultra zäh und das lag einfach daran, dass dieser Typ, um den es geht, dass sich überhaupt nichts tut. Also ne, ich glaube, das war auch Absicht, dass Orwell das so geschrieben hat. Ne? Also weil es geht ja wirklich irgendwie schon los. Es ist nicht großartig und es wird immer schlimmer. Dann gibt es am Ende noch so mal der letzte Versuch, es wieder ins Richtige zu drehen. Und nein, es ist einfach alles furchtbar. So hört diese Geschichte dann auf. Und wo ich dachte so, wow, krass, dass dieses Buch trotzdem so beliebt ist deswegen. Oder bekannt, sagen wir mal so. Beliebt weiß ich nicht. vielleicht ist es auch einfach nur Frage an euch, eine Frage des Lesegeschmacks, weil der entwickelt sich ja auch.
Also würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher eine Frage des Konzeptes, das ist so des Genres. Mhm. Weil ich musste jetzt gerade dran denken, ich habe jetzt vor kurzem, gestern oder wann, auf Twitter eine kleine Diskussion gehabt, ob die Protagonistin von The Circle eine miese Frauenfigur ist. Weil eben so nach dem Motto, würdest du das, was sie tut und wie sie geschrieben ist, das bei einem Mann sagen, würde das dir keiner abkaufen. So, der Punkt ist halt, denke ich, eher, dass bei dieser Art Bücher steht das Konzept und die Welt über den Figuren und ihrer eigenen, ich sag jetzt mal, psychischen Entwicklung. Hm.
Würde ich da auch so sehen. Da ist einfach die übergeordnete Aussage, die Entwicklung des Charakters steht nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich das Drumherum. Dem würde ich jetzt im Falle von Orwell zustimmen, tatsächlich.
Ja, wobei ich das halt wirklich komisch finde, weil, also gerade bei diesen dystopischen Geschichten, ne, gut, der Circle ist keine Dystopie, ne, aber wenn es da um so bestimmte Weltgefüge geht, die halt so irgendwie gesellschaftlich einengend sind oder so, ne? Vielleicht muss ich, keine Ahnung, ich verstricke mich gerade selber in irgendwas. Aber, weil wie gesagt,
ich denke, ich weiß schon, was du meinst. Ich würde da jetzt nur, deswegen das Beispiel mit dem Circle, weil ich würde sowohl dem Orwell als auch bei dem Eggers, oder wie er auch immer ihn ausspricht, den würde ich jeweils unterstellen, dass das Teil des Konzeptes der Geschichte ist. Und damit, klar, da tut sich nicht viel, aber. Also ich weiß nicht, wie gut man darüber diskutieren kann, weil das eben in sozusagen in eine andere Kategorie reingehört, bewusst.
Ja, gut, das stimmt schon. Da ist dann quasi die Abwesenheit von großartiger Entwicklung ist irgendwie eigentlich konzeptionell so angelegt, ne?
Genau, das ist halt dann, denke ich, auch so ein bisschen der Punkt. Wobei, was ich jetzt auch, das fällt mir nur ein, wenn wir jetzt schon über fehlende Entwicklung sprechen. Ich finde es auch immer mal wieder ganz interessant, wie so diese Entwicklung zum Teil dargestellt wird, weil der Punkt ist ja ganz oft auch nicht, dass es darum geht, dass die Figur sich psychisch verändert, sondern dass man eben als Leser, als Zuschauer, was weiß ich, eine andere Seite kennenlernt, auch vielleicht einen Teil der Vergangenheit der Figur und sie sich dadurch im Kopf des Konsumenten halt verändert. Das finde ich immer wieder auch ganz interessant, wie das dann zum Teil mit ja so winzigen Details gelöst wird. Also um zum Beispiel nochmal das Peaky Blinders Beispiel von vorhin da zur Rat zu ziehen, weil ich es da ganz interessant finde. Es gibt direkt am Anfang eine ganz coole Szene, da trifft dann der Anti-Held Tommy Shelby im Pub auf einen alten Schulfreund Freddy, der ist ein Kommunist und die beiden sind inzwischen zerstritten und Freddy spricht ihn darauf an, dass irgendwie die Polizei ein Telegramm mit verschiedenen Namen von Verdächtigen, eine Liste halt, geschickt hat und er das mitbekommen hat und ihre beiden Namen stehen drauf und er weiß nicht, worum es geht und haut dann halt eben seinen alten Kumpel, von dem er weiß, dass er ein Gangster ist, halt an, so nach dem Motto, ja, auf was für einer Liste könnte denn ein Kommunist und ein Buchmacher, könnten denn da gemeinsam draufstehen? Und von Tommy kommt dann halt nur so zurück, ja, vielleicht auf einer Liste von Leuten, die falsche Hoffnungen an die Armen verkaufen. Das ist insofern eben, ist ganz interessant, weil es eben so weit am Anfang ist und du weißt nur, kennst bis dahin, weißt nur, der ist ein Gangster und der ist auch garantiert ein grausamer, ein brutaler Mensch. Und dann kommt halt eben noch so diese, also da wird mit so kleinen Szenen, so kleinen Sätzen nach und nach auch eingespeist, wie er damit umgeht, wie er tickt. Und sowas finde ich eigentlich mega spannend. Also, wisst ihr, was ich meine?
Ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, ich habe das manchmal das Gefühl, eher so in der Retrospektive, ne, wenn man mal irgendwie so einen schönen Fernsehsender oder so wie RTL Nitro mal anmacht und dann da so Sachen aus den 80er, 90er Jahren laufen. Ich sitze so oft davor und denke mir beim einigen der Plots und auch der Figuren, damit würdest du heute nicht mehr durchkommen. weil wirklich manche Sachen halt irgendwie so total platt waren auch zum Teil. Und ich glaube, diese Finesse, Figuren halt so mit so Details zu betrachten und so weiter, ne? Weil früher war das ja quasi der Exposé-Dialog, ne? Oder das typische, der Bösewicht muss am Ende noch mal kurz seinen ganzen Plan erzählen.
Früher nur?
Ja,
früher wollte gerade sagen.
Ja,
oh Gott.
Ja.
Also Superheldenwillen machen das bis heute.
Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ich reg mich jedes Mal drüber auf. So, what a coincidence, because the script said so, yeah.
Okay, also früher haben sie es vermehrt gemacht, okay.
ja.
Dass das halt, wie gesagt, irgendwie erst so in den letzten paar Jahren gefühlt wirklich irgendwie so mehr und mehr gemacht wird. Also, weil zum Beispiel, um endlich auf mein Game of Thrones Beispiel zurückzukommen, ich fand es in dieser Serie, mir geht es gar nicht so um diese ganzen total skandalösen Pseudo-Plot-Twists, die dann da kommen, so oha, mind blown, ne? Sondern was ich viel krasser fand, war die Figur von Jamie Lannister, Gott, wie ich die gehasst habe am Anfang dieser Serie, diesen Typen, ich hätte den gefühlt in jeder Folge erdrosseln können. Und da ist es ja auch so, dass sie aber halt durch so manchmal ja wirklich nur so gefühlt Mimiken, ne? So bestimmte Sequenzen, dass du plötzlich so ein ganz anderes Bild von dem Typen kriegst. Also, oder durch Dinge, die er dann tut, ne? Und das fand ich halt auch so, also das ist das, was mich dann wiederum sehr gefesselt hat. Aber.
Ja, ich würde jetzt aber sagen, Jamie verändert sich halt aber auch. Der ist, also das ist ja auch der Punkt, das finde ich auch ganz interessant, dass Jamie und Cersei sich auseinanderentwickeln in Game of Thrones, hängt damit zusammen, dass er sich verändert, nicht, dass sie sich so sehr verändert. Dass sie anfängt, sich zu verändern, kommt, nachdem er schon verändert ist. Deswegen, also da ist es halt auch tatsächlich so, dass die Figur sich charakterlich verändert. Aber tatsächlich finde ich das Character Development Game of Thrones zum Teil mega spannend. Ich bin auch ein großer Sansa-Fan zum Beispiel, obwohl ich glaube, die Figur wird ziemlich gehasst. Weil die halt sich, ich meine, die ist halt am Anfang ein Kind, Punkt. Und die, aber bei der wird halt dieses, ja auch Coming of Age sehr ausführlich behandelt. Während dann dagegen Arya meint, die ist halt Badass von Minute 1 an und die bleibt Badass. Da ist nicht so viel Veränderung da. Deswegen finde ich halt auch Sansa interessanter.
Das stimmt allerdings. Ja, da ist halt der Sprung auch viel größer, ne? Von irgendwie dem hilflosen Mädchen zu der Frau, die sozusagen ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, ne? Ja.
Also kann man eigentlich sagen, egal ob gute oder schlechte Person, wenn gar keine Entwicklung da ist, auch wenn es an sich eine sympathische Figur ist, ist sie dann aber nicht automatisch interessant, nur weil sie auf sympathisch ausgelegt ist. Ohne Entwicklung ist sie unter Umständen nicht interessant genug.
Ja, beziehungsweise ich glaube auch, wenn du halt Charakter, also das funktioniert ja auch für Nebenfiguren, das muss ja nicht immer nur für den Protagonisten sein, durch sozusagen, die Figuren reiben sich ja so ein bisschen mit dem, was ihnen in ihrer Welt so begegnet. Und dadurch kommen halt ja auch bei den, um bei sympathischen Figuren zu bleiben, die werden ja dann sozusagen auch mit ihren eigenen dunklen Seiten konfrontiert und müssen zum Beispiel lernen, damit umzugehen oder halt eben auch nicht und eskalieren dann total. Das gibt es ja auch den ein oder anderen Plot. Und das, finde ich, macht sie dann, glaube ich, halt so spannend. Weil so grundsympathische Figuren oder grundböse Figuren geben halt einem dann nichts, glaube ich, oder?
Ja.
Ja, das ist richtig. Keine Ahnung. Sauron ist auch keine interessante Figur. Ist halt einfach böse.
Ich wollte gerade sagen, ist Sauron überhaupt eine Figur? Also,
ja, okay, Sauron ist einfach auch ein Symbol für das ultimative Böse. Aber ich weiß jetzt nicht.
Nee, ich weiß, was du meinst. Das war jetzt auch eher als Scherz gemeint. Also, ich würde gerade sagen, weil Sauron kommt, hat ja genau einmal einen Auftritt als Körper in allen drei Filmen, wenn er so hochkommt. Und sonst ist er einfach überhaupt mal ein riesiges Auge.
Ja, ach. Also. Sauron muss ja auch körperlos sein, einfach weil der ja nur für das Böse steht, aber vom Prinzip her. Bond-Villains könntest du genauso nennen. Oder wie gesagt, jeden Superhelden-Villain. Fast jeden. Ja, doch eigentlich jeden.
Ja, das stimmt allerdings.
Nee, deswegen halt auch, deswegen reite ich so gerne darauf rum, dass ich eben mir Character Development bei Villains wünsche, weil es halt ein richtig interessanter Villain kann einen langweiligen Protagonisten mit Links ausgleichen, umgekehrt halt nicht unbedingt. Also, zumindest für mich. Das war halt auch das, zum Beispiel Dishonored 2, da war ich auch vom Storytelling deswegen dann am Schluss ziemlich enttäuscht, weil, gut, ich habe auch nicht zu viel erwartet, aber trotzdem, weil halt die Gegenspielerin der beiden Helden, ja, wieder die Tiefe eines Wasserglases hatte. So dann halt schade, weil da könntest du so viel machen und so, also, das so interessant gestalten, wenn du halt einfach mal ein bisschen Zeit in das Character Development investierst.
Ich überlege gerade, ich gucke die ganze Zeit, sorry, aber ich starre die ganze Zeit beim Zuhören auf mein riesiges Doctor Who Poster und ich überlege die ganze Zeit, ob Doctor Who nicht einfach das faulste Character Development ever hat.
Oh.
Ja, mal ganz ehrlich, alle drei Staffeln ist da einfach eine komplett neue Figur und es ist einfach eine andere Person. Es wird nicht irgendwie begründet, sondern sie kommt so zur Welt. Sie ist so reinkarniert. Sie hat sich so wieder, ne? Das ist jetzt halt der kindische Doktor, das ist der Ernst-Doktor, das ist der War-Doktor, was weiß ich, ne? Du musst da nichts logisch herleiten.
Ja.
Du musst nicht irgendwas begründen.
Aber gibt's nicht bei Doctor Who auch so ein paar charakterliche rote Fäden? Ich erinnere mich, also ich habe die Folgen mit Peter Capaldi als Doktor nicht gesehen bisher. Aber ich erinnere mich, dass ich mal einen YouTube-Clip gesehen habe, wo der eine flammende Rede gegen den Krieg hält. Das ist ja auch so ein Motiv, dass sich seit dem, nehme an, dass es irgendwann in den ganz alten Folgen, die ich nie gesehen habe, geschieht, seit der Zerstörung seines Heimatplaneten, ist ja auch so ein Motiv, das sich durchzieht. Also, es ist schon was da.
Wobei ich da jetzt ehrlich gesagt Nein entgegenstellen würde, der mit Waffen durchaus fix an der Hand war.
Ja, also ich bin nicht so Dr. Who, ich habe nur jetzt gerade daran denken müssen, deswegen.
Ja, also nee, das ist tatsächlich so komplett gegen Krieg, so dezidiert. Klar, es ist schon mit einem Hauptmotiv, aber auch nicht komplett durchgängig, wie gesagt halt. Also Der Ten zum Beispiel, der benutzt halt keine Waffen, grundsätzlich nicht. Hm. Aber der Doktor davor, der Nein, der hat halt auch gerne mal versucht, dann irgendeinen Dalek abzuknallen oder so. Gut, er hat es nicht getan da, aber er wollte halt und natürlich konnte ihn nur Rose davon abhalten. Genau, also da, ja, aber in sich halt ist es halt sehr bequemes Schreiben, ne? Also, versteht mich nicht falsch, ich mag Doctor Who voll gerne. Ich meine, sonst würde ich mir nicht ein großes Poster auf der Comic-Con kaufen und den hängen. Aber jetzt so wegen Character Development halt, es ist halt dann sehr, muss halt nichts begründen, ne? Also nicht viel.
Ja.
Ja, ja, diese Serie, ich glaube, über Doctor Who könnte man, glaube ich, eine komplett eigene Folge aufnehmen, weil was mich an dieser Serie nicht, also ich stehe mir total zu, Steffi, was das Character Development angeht. Sie machen sich vielleicht manchmal die Mühe, so die, also einzelne Punkte von dem Vorgänger-Doktor sozusagen nochmal aufzugreifen und anders zu interpretieren. Das haben sie, glaube ich, in dem 50-Jahre-Special ja so ein bisschen gemacht, ne, mit diesem sozusagen die drei Versionen desselben Mannes, so. Aber diese Serie fasziniert mich ohnehin auf eine Weise, weil diese, ich weiß gar nicht, wie ist dieser Ausdruck dafür im Englischen, Suspension of Disbelief oder so. Diese Serie, ich sitze manchmal davon und denke mir, die macht hinten und vorne so überhaupt keinen Sinn. Aber ist egal, macht trotzdem Spaß. Und das finde ich super faszinierend, dafür, dass ich sonst eigentlich immer alles tot denke beim Fernsehschauen oder bei Filmen oder so.
Ja, es ist halt, sie ist irgendwie so ein bisschen anarchisch in ihrem Weltenbau. Das ist natürlich sehr charmant in gewisser Weise. Also, da geht halt alles kreuz und quer durcheinander und es kommen dann irgendwie abstruse Erklärungen dafür wieder um die Ecke, aber du nimmst es halt hin, weil es halt irgendwie so sehr schräg britisch ist.
Mhm.
Aber stimmt schon, ich muss jetzt auch gerade denken, die Companions sind ja zum Teil auch mega nervig. Also ich habe nur bis inklusive 10 geguckt und die sind ja auch zum Teil mega nervig geschrieben und schlecht auch geschrieben. Also stimmt schon, Character Development können sie zumindest bei 9 und 10 nicht so richtig gut.
Hm. Ich glaube, das war später, fand ich aber auch nicht viel besser. Also...
Nee.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe eine Freundin, die mir immer davon erzählt, ich soll bitteschön endlich 11 gucken. Da sei das so gut, wie die Figuren alle geschrieben seien, aber deswegen, keine Ahnung.
Dem würde ich zustimmen. Gute Freundin hast du da. Brave Freundin, sehr schön.
Tja.
Ja, das stimmt schon. Die Companions sind halt echt bei Doctor Who halt auch immer nur so Beiwerk. Ne? Die sind halt irgendwie da, um zum Teil halt dann auch irgendwie so Expositionsdialog abzuliefern. Ne? Dieses typische, wir müssen uns jetzt über irgendetwas unterhalten, was der Zuschauer noch nicht weiß, obwohl eigentlich beide Figuren das längst wissen müssten. Ne? Und so eine Geschichte. Dafür sind die, manchmal habe ich das Gefühl, waren sie zumindest viel da.
Ja, oder im Worst Case sind sie halt mega nervig, so wie Rose.
Die arme Rose. Alle hauen immer auf Rose.
Ich hab so? Rose so gehasst, ich war so froh, ja, als diese Frau endlich raus war.
Aber es hat tatsächlich bei mir noch geschafft, ernsthaft zu toppen. Dagegen finde ich Rose heute fast schon toll. Ist halt wirklich Clara Oswald. Also das ist, ja, das ist ganz, ganz, ganz furchtbar.
Da schließe ich mich an. Ich bin mit der auch überhaupt nicht warm geworden und ich weiß halt auch nicht warum. Also, ne, ich hatte immer so den Eindruck, Clara Oswald ist ja auch als Figur an so einer sehr seltsamen Stelle innerhalb einer Staffel eingeführt worden. Ne, so auf halbem Wege eigentlich. Und dann hat sie dann irgendwie auch dann direkt einen Doktorwechsel gegeben und so weiter und so fort. Und irgendwie dachte ich immer nur, ja, so die Frau ist halt da. Wenn sie nicht da wäre, wäre auch nicht schlimm.
Oh.
Und das, obwohl sie ja eigentlich auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das war, aber irgendwann hatte sie doch auch so eine Liebesgeschichte da am Laufen und so weiter und so fort. Und auch das hat das Ganze für mich irgendwie nicht interessanter gemacht. Und ich kann nicht mal sagen, warum nicht. Ja, also, weil sie haben ja zumindest so ihr immerhin auch mal eine eigene Story gegeben.
Ja, sie hatte halt nur Charakter.
Ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Companions bei Doctor Who, die haben halt oft eine Eigenschaft und dann ist irgendwie gut so. Also ich überlege jetzt gerade, weil Rose war halt so irgendwie blonder Love Interest, wenn du jetzt mal gemein bist. Donna war halt einfach laut und ein bisschen zickig. Ich habe Donna geliebt, aber es ist halt so, du hast, stimmt schon, die hängen halt irgendwie so ein bisschen.
Sie sind halt raus, bevor du, also sowohl die Doktorin als auch die Companions sind aufgrund der Doktorenwechsel und der automatisch einhergehenden Companionwechsel, in der Regel zumindest, wird die Entwicklung abgebrochen. Also wenn du an einen Punkt kommst, wo man sich vielleicht denkt, jetzt so müssten Veränderungen kommen, wird das Ganze halt aus irgendeinem Grund abgewürgt.
Ja.
Es wird nicht zugespitzt. Also die Konfrontation mit Dingen, die absolut dazu führen, dass sich jemand verändern muss.
Ja, das ist aber.
Die bleiben halt irgendwie teilweise aus. Also.
Ja, aber ich glaube, anders könnten sie aber auch eine Serie wie Dr. Who nicht schon jetzt über wie viele Staffeln? 10 in der neuen Serie durchschleifen. Weil, also, ne, das ist ähnlich wie was du am Anfang von Supernatural gemeint hast, ne? Dieses so, man muss dann doch immer wieder so ein Reset machen, ne? Weil alleine, ich will gar nicht wissen, wie viele Jahrzehnte das noch dauert, bis die endlich Gallifrey retten. Also, ne, das ist ja der Plot eigentlich, dass er seinen Heimatplaneten retten will. Und das ist gefühlt schon 10-mal angeteasert worden und es hat sich immer noch nichts getan in dieser Abteilung.
Ja, wahrscheinlich auch, weil der Punkt, an dem sie den Planeten retten, auch der Punkt wäre, an dem die Serie enden wird und sie haben noch Verträge für so und so viele Staffeln. Also jetzt mal.
Wie unromantisch realistisch.
Ja, aber ernsthaft. Das ist doch auch, ich finde das immer so süß, wenn sie bei Supernatural irgendwie Fans ankommen. Ja, und ach, ist das nicht toll, diese Geschichte, es ist so wundervoll. Und interpretieren da Gott weiß was rein und denken mir so, Filmfehler. Also, auch zum Beispiel, es gibt, von wegen, weil das Figurenkonstellation und sowas. Dean hat so eine Kette, die ihm Sam geschenkt hat. Und dann gibt es, als Dean mal in der Hölle landet, gibt es dann so eine Szene, da sieht man, dass Deans Seele in der Hölle diese Kette trägt. Und dann gibt es Fans, die da rein interpretieren von wegen, ja, nee, und das steht für die tiefe Bindung zwischen den Brüdern. Und ich stehe daneben und denke so, nein, sie haben nur vergessen, dass Dean das Ding irgendwann abgelegt hat, bevor er gestorben ist. Das ist alles.
Ja, einfach ein Kontinuitätsfehler, ja.
Ja, genau. Es ist auch, ist ja nicht schlimm, es fällt auch nicht auf, aber das ist einfach nichts Besonderes.
Es fällt nicht auf, außer mir, natürlich. Also.
In dem wäre es auch nicht aufgefallen. Also ich habe es nur auf Tumblr irgendwann gesehen.
Achso. Schade.
Ja, für sowas ist Tumblr aber auch echt immer gut. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen Leuten, die sich Filme angucken und Fans. Also auch wenn ich daran denke, früher, als ich auch noch Fanfiction und sowas geschrieben habe, also da konnte man sich ja manchmal an den kleinsten Kleinigkeiten, die passiert sind, total aufhängen. Ne? Und dann irgendwie in so eine Figur auch Dinge hineininterpretieren, die überhaupt nie da waren. Ja.
Oh ja. Oh, ich lese ab und zu ganz gerne mal Fanfictions. Also es ist halt immer so eine zweischneidige Sache, weil wenn du nicht aufpasst, landest du dann irgendwie bei so dem seltsamsten Love-Story-Fantasien, nenne ich es jetzt mal. Aber es sind zum Teil so mega witzige und interessante Fantheorien drin. Und ich habe eine Weile deswegen Dragon Age Fanfictions ab und zu mal gelesen. Und was da zum Teil abging, hui, Gott! Was interpretiert ihr da in ein Videospiel rein, was ich zwar sehr liebe, aber wo halt trotz allem jetzt keine philosophische Tiefe drin steckt?
Ja gut, aber wenn es danach geht, da hat man, ne, und da will ich mich auch gar nicht ausschließen, das habe ich auch jahrelang praktiziert, was ich alles in die Charaktere von Harry Potter rein interpretiert habe, du. Heieieiei.
Jetzt könnten wir es ganz peinlich machen. Ich habe als junger Teenie Twilight gelesen. Oh.
Was ist das?
Und was auch, nee, was da mein armes, junges Teenie-Hirn alles reininterpretiert hat. Hui, 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 hui. Also, oh Gott, klar.
Das kann man denn da alles reininterpretieren?
Eine Menge. Fasziniert. Wenn man jung ist und noch keine Vergleichswerke richtig kennt, eine Menge.
Okay. Ja gut, das stimmt. Das ist halt wahrscheinlich auch viel einfach mit Erfahrung zu tun. Genau. Ne? Dass einem dann plötzlich so Dinge auffallen. Ich glaube, das ist auch immer der Moment, wenn Leute irgendwie sagen, oh, lass uns doch nochmal die Serie sowieso von früher gucken. Ich sage halt immer so, boah, nee, lass mal lieber stecken, weil das, woran man sich erinnert, wird total kollidieren mit dem, was man dann wirklich zu sehen bekommt. Das hatte ich mal mit Freunden, da haben wir nochmal Sailor Moon geguckt. Da habe ich davor gesessen und habe einfach nur gedacht, warum um alles in der Welt fand ich das gut früher? weil es einfach so überdreht war und auch da ist ja eigentlich Charakterentwicklung null, ne? Also da passiert ja nichts. Also außer dass einmal in jeder Staffel alle einmal aufleveln, um dann den Obermotz fertig machen zu können. Und meistens alle einmal sterben und alle einmal von Sailor Moon wiederbelebt werden mussten.
Klingt wie Supernatural.
Ja, irgendwie schon.
Ja, aber hey, es war auch bei, oh, das habe ich auch geliebt als Kind, Xena, da war das doch auch ähnlich.
Oh mein Gott. Stimmt. Wobei, bei Xena, Gabriella hat sich schon entwickelt, muss ich sagen. Die hat sich sehr verändert. Ja, das stimmt. Verändert.
Sogar sehr, mehr als yeah. Xena selber, glaube ich.
Wow.
Was?
Nein, ich finde das irgendwie jetzt faszinierend. Redet weiter.
Das klang jetzt eher so im Sinne von, oh mein Gott, ich muss weg.
Nein, ich kenne genauso diese Beispiele. Ich weiß genau, was ihr meint. Wie gesagt, ich finde es vor allem jetzt gerade faszinierend, weil, wie gesagt, ich musste jetzt auch gerade an Supernatural denken, weil das eben meine Teenie-Serie auch war. Und das selber Mechanismus bei mir im Kopf.
Ich muss jetzt gerade nur irgendwie dran denken, wenn Supernatural deine Teenie-Serie ist, aber Rinas und meine eher von früher dann unter anderem Xena, da warst du noch gar nicht da.
Richtig.
Voll süß.
Wow.
Das wollte ich gerade nicht sagen, ehrlich gesagt, im Sinne von, wow, sind die zwei alt.
Oh nein! So war das gar nicht. Ich kenn's nur halt einfach nicht.
Ich musste nur gerade dran denken, Supernatural war meine Jugendserie und ich denk so, hä, ich war doch mit Mitte 20 nicht jugendlich.
Oh nein! Alt.
Okay.
Oh nein! Oh. Nein, so war das nicht gemeint.
Nein,
Steffi und ich wissen, dass wir alt sind. Wir haben ja auch, wir sind die Greisinnen auf den meisten Conventions wahrscheinlich.
Ja, wir haben schon damit arrangiert. Wir amüsieren uns eher mittlerweile dann damit.
Wobei, ich finde es immer wieder schön, wenn dann so 22-Jährige dann annehmen, ich wäre genauso alt wie sie, dann denke ich immer so, yes, alles richtig gemacht. Also ich hatte neulich eine Kollegin, die hat mich mit riesigen Augen angeguckt, dass ich ihr gesagt habe, wie alt ich wirklich bin. So, echt? Du siehst doch gar nicht so alt aus.
Dann sage ich mittlerweile, als ob du jetzt noch was anderes hättest sagen können als das.
Ja.
Geht das ja dann gar nicht mehr.
So.
Leichtes Abschweifen.
Leichtes Abschweifen. Ich finde aber auch, wir haben ja jetzt auch ganz gut unsere Stunde voll bekommen. Es sei denn, es hat jetzt noch jemand ein Abschlussplädoyer, das er unbedingt halten möchte.
Ich will nochmal sagen, dass ich Thor scheiße finde. Einfach aus Prinzip.
Ist zur Kenntnis genommen. Nicht nur du.
Yes!
So, also schließen wir ab. Oh Gott, ja. abschließend kann man also sagen, Thor ist scheiße.
Genau.
Nicht vorhandene Charakterentwicklung kann Teil eines Konzeptes sein, muss es aber nicht. Schön wäre, wenn sich mehr Anti-Helden, / Antagonisten auch mal entwickeln würden und nicht einfach immer nur die bösen Jungs und Mädchen sind.
Wollen wir noch eine ganz kurze, hake ich ein, eine ganz kurze Schlussrunde machen. Jeder sagt ganz spontan eine Figur, die sie mag.
Oh Gott.
Ganz spontan, nur der Name.
Ja, dann fangen wir an.
Hermine Granger.
11 von Doctor Who.
Oh Gott, ich habe gerade total die Blockade. So ich nehme Jamie Lannister. So.
Das ist doch eine schöne Runde.
Ja, es ist vielfältig auf jeden Fall. Guter Aufschlag. Dann würde ich sagen, dann fehlt eigentlich nur noch unsere Verabschiedung. Dann machen wir uns dann demnächst an die neue Folge und wir hoffen, es hat allen, die bisher ja durchgehalten haben, beim Zuhören gefallen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.
Genau, und ich denke, wir freuen uns auch über Feedback, weil wir noch am Ausprobieren und Üben sind. Also Kritik wie Lob sind erwünscht.
Genau. Vielen Dank, dass du das noch erwähnt hast. Klar, also ihr findet uns auch auf Facebook, auf Twitter, glaube ich auch auf iTunes dann. Ne? Und ansonsten haben wir auch eine fantastische Webseite, die da heißt hellyeahhellno.de. Also alles in einem durchgeschrieben, ganz unkompliziert, da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Ansonsten noch jemand ein Abschiedswort?
Stille.
Habe ich euch hier beschrieben. Stille. In dem Sinne sage ich mal tschüss und wir hören uns auf jeden Fall bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.